Gott schafft Umkehrpunkte. Gott schafft Umkehrpunkte. Es ist schon ganz lange her, eine Zeit, wo Israel noch, ja, noch seine eigenen Könige hatte, wo das Land selbstständig war und ein König nach dem anderen folgte. Eine Zeit, wo aber das Volk Gottes fast vergessen hätte, dass es Volk Gottes war. Eine Zeit, wo die Könige nicht darauf geachtet haben, dass das Volk in die Nähe Gottes kommt, sondern fast systematisch haben sie das Volk immer weiter weggeführt. Und das Volk ist immer weiter weggegangen. Es hat sich dahin führen lassen. Eine Zeit, wo das Wort Gottes in Vergessenheit geraten war. Wo im Tempel und an anderen Orten man nicht mehr unterscheiden konnte zwischen Heidentum, Aberglaube und Wort Gottes. Zu der Zeit wurde mit seinem 8. Lebensjahr Josia als König eingesetzt. Sein Vater, sein Großvater haben das Volk weit weggebracht von Gott. Und Josia wurde eingesetzt. Ich kann mir vorstellen, es war auch eine Zeit, wo Machtspiele, Leute im Hintergrund Fäden gezogen haben. Ein 8-jähriger König, den kann man gut beeinflussen. Aber Gott hatte Veränderung vor. Gott wollte einen Wendepunkt setzen. Und so ist alles etwas anders gekommen. Im 8. Jahr, also als er im 8. Jahr seiner Herrschaft, also als Josia 16 Jahre alt war, standen Renovierungsarbeiten im Tempel an. Und ja, man hat die Tempelanlage in Schuss gehalten, natürlich. Und man hat renoviert und ein Bauarbeiter ist auf eine Wand gestoßen, die nicht mehr so ganz intakt war. Und hat vielleicht die lockeren Steine rausgekratzt, um sie abzuheben, zu säubern, um wieder sauber aufeinander zu bauen und zu verkleben mit Mörtel. Nee, Mörtel gab es damals nicht. Das ist andere Baustoffe. Auf jeden Fall hat er die lockeren Steine abgenommen und hat einen Hohlraum dahinter gefunden. Ein Versteck. Und er hat eine Schriftrolle gefunden. Man geht aus davon, es ist leider in der Bibel, in dem Buch der Chroniken nicht beschrieben, aber man geht aus davon, dass es die Schriftrolle 5. Buch Mose war. Dort, wo das Leben des Gottesvolkes geregelt ist. Und diese Schriftrolle hat er rausgeholt. Und diese Schriftrolle wurde zur Veränderung für ein ganzes Volk. Das Volk, der König, der 16-jährige König, hat gesagt, ja, wir wollen ganz neu wieder Gott nachfolgen. Wir wollen diesen Wendepunkt, den Gott schenkt, nicht verpassen. Gott schenkt immer wieder Wendepunkte. In meinem Leben hat Gott auch immer wieder Wendepunkte geschenkt. Einer der ersten Wendepunkte, an die ich mich so bewusst erinnern kann, habe ich so mit 10, 12 Jahren erlebt, in der Zeit, wo meine Eltern den Bauernhof geerbt haben. Also ich bin erst in der Kleinstadt aufgewachsen und meine Eltern haben dann irgendwann einen Bauernhof geerbt und wir sind aus der Kleinstadt aufs Dorf gezogen. Und das war für mich ist erstmal eine heile Welt zusammengebrochen. Ich bin mit 10 Jahren aus meinem Freundeskreis herausgerissen, aufs Land gezogen, wo ich fast keinen kannte, eigentlich keinen so richtig. Und von einem Tag auf den anderen, so hatte ich das Gefühl, haben meine Eltern keine Zeit mehr für mich gehabt. Und mein Leben, ich wusste nicht, wo mein Leben hinführen sollte. Auch die Schule hatte andere Unterrichtspläne, so dass ich in dem Dorf, wo ich jetzt war, in den Englischunterricht reinkam und die hatten ganz andere Vokabeln gelernt als in der Schule, wo ich herkam. Und dementsprechend sind meine Noten ins Bodenlose gesackt. Ich habe mich natürlich gefragt, wie kann ich das Ganze als Zehnjähriger stellt man sich ja auch schon so Fragen, wie kann das weitergehen? Und ich wusste von meinen Eltern, da kann ich zurzeit keine Hilfe erwarten. Die waren sowieso selber überfordert mit der Situation. Und ich bin nicht richtig in der Klasse heimisch geworden. Ich habe keine Freunde gefunden. Irgendwie keinen Anschluss. Und ich weiß noch, ich nehme an, das war mit 11, 12 Jahren sowas, als ich wieder mal einen Sechser mit nach eine Note 6 war vorher für mich undenkbar jemals zu bekommen. Und dann seit diesem Umzug sind meine Noten so abgesackt, dass ich sogar Sechser mit nach Hause brachte. Und das war für mich eine Katastrophe. Und ich lag abends in meinem Bett und habe geweint. Ich habe geweint, weil ich nicht mehr aus noch ein musste. Wie soll das weitergehen? Ich verstehe diese englischen Worte nicht. Ich hab nicht mehr Fuß gefasst. Ich habe keine Freunde gefunden. Und ich war richtig am Ende. Und ich weiß nicht, wodurch ich auf die Idee kam. Aber als ich da nachts in meinem Zimmer lag und wirklich Tränen in mein Kopfkissen geweint habe, ist mir in den Gedanken gekommen, wende dich an Gott. Meine Eltern hat der Glaube eigentlich nicht interessiert. Klar, als Kinder hat meine Mutter Kindergebete mit uns Kindern gebetet, aber mehr wurde der Glaube nicht thematisiert. Aber dieser Gedanke war da, wende dich an Gott. Und das habe ich getan. Ich habe damals geschrien, vom Herzen geschrien und geschrien, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Dann hilf mir da raus aus der jetzigen Lebenssituation. Ich hatte mich erst Jahre später wieder an das Gebet erinnert. Aber das, was seit dieser Zeit, kann ich rückblickend sagen, eingesetzt hat, war eine Schritt für Schritt eine Veränderung. Dieses Gebet wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben. Gott hat dafür gesorgt, dass ein Mädchen aus der Nachbarschaft in mein Leben trat, die mich permanent zum CVJM eingeladen hat, immer zu den Frommen. Ich wollte doch nichts mit diesen Frommen zu tun haben. Und nicht einmal die Perspektive, da vielleicht Freunde zu finden, hat mich gereizt. Also, aber sie war treu. Sie hat Woche für Woche mich zu dieser Jugendstunde eingeladen, zu dieser Gruppenstunde. Ich habe jede Woche eine andere Ausrede gehabt. Ein Jahr lang hat sie mich eingeladen, bis ich irgendwann mal nachgegeben habe und gesagt habe, okay, ja, ich komme mal mit. Und ich sage euch, diese Jugendstunde war so gut. Ich habe diesen Umgang dieser Christen miteinander erlebt. Und mein Herz ist aufgegangen und ich habe gesagt, boah, wann ist die nächste Woche rum? Wann ist die nächste Jugendstunde? Ich muss da wieder hin. Und so hat mein Weg mit Gott angefangen. Gott hat einen Wendepunkt in meinem Leben gesetzt. Ich durfte die ersten Geschichten von Jesus hören. Ich kannte ja nicht Noah, ich kannte keine Geschichten aus der Bibel. Das, wo man sagt, na, das kriegt jeder schon mit Fläschchen Nahrung mit, so die Geschichte mit Noah und den Tieren und Abraham und das, wo unsere Kinder hier hinten profitieren davon, das wusste ich ja alles nicht. Ich saß als 12-, 13-Jähriger mittlerweile dann in der Jugendstunde drin und habe solche Ohren gekriegt, wenn Bibelgeschichten erzählt wurden. Und als ich 15 war, war ich dann auf einer Jugendfreizeit dabei, wo ich dann ganz bewusst mein Leben an Jesus gegeben habe. Habe gesagt, Jesus, ich hab bisher ein Leben ohne dich gelebt, aber ich will ein neues Leben führen. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir leben. Und auf dieser Jugendfreizeit, es war eine Adventsfreizeit, es lag Schnee, und habe ich mit dem Mitarbeiter gebetet und habe gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden, den Mist, den ich gebaut habe, und Herr, ich gebe dir mein Leben. Gott hat diesen Wendepunkt dazu genutzt, mir ein neues Leben zu geben. Es gab etliche Jahre, fast 10 Jahre danach, mal ein Klassentreffen. Und wo jeder so ein bisschen erzählen sollte, was so die letzten 10 Jahre passiert ist. Und mittlerweile war ich in der Jugendarbeit aktiv, hatte die Bibelschulausbildung gemacht und hat erzählt, so, wie wir Jugendfreizeiten machen, wie ich jungen Menschen erzählen darf, wie ihr Leben in Ordnung kommen kann, wie ein Wendepunkt in ihrem Leben kommen kann. Und hatte das so auch in dieser Klassenrunde, bei diesem Klassentreffen erzählt. Und dann ist etwas passiert, was mich wiederum tief erschüttert hat. Der Lehrer, der inzwischen auch schon 10 Jahre älter geworden ist, hat mich angeschaut und gesagt, ach Andreas, hör auf zu lügen. Jemand wie du kann nicht so eine Wende durchmachen. Das geht nicht. Kennst du das? Hast du auch Wendepunkte in deinem Leben erlebt? Der Punkt, wo du Jesus kennengelernt hast? Der Weg davor dahin? Vielleicht in deinem Leben als Christ? Denk einen Moment lang nach. Gibt es solche Wendepunkte? Punkte in deinem Leben, wo Gott einen Punkt gesetzt hat, das dein Leben verändert hat. Die Schriftrolle bei Josia. Hast du so einen Wendepunkt? Ich möchte an der Stelle hier kurz mal die Predigt unterbrechen. Ich lade euch ein, wenn ihr die Freiheit dazu habt, dreht euch rum zu zweit, zu dritt und erzähl einen Wendepunkt, wo Gott einen Wendepunkt gesetzt hat in deinem Leben. Darf ich euch dazu einladen? Darf ich euch dazu herausfordern? Habt den Mut. Ihr müsst nicht in der großen Runde erzählen, aber dreht euch zu jemandem rum und erzählt euch, was hat Gott für einen Wendepunkt auch mal in deinem Leben gesetzt? Nehmt ein paar Minuten. Nutzt das. Okay. Gott setzt Wendepunkte. Im Römerbrief Kapitel 7 in Vers 4 steht ein sehr markanter Wendepunkt für unser Leben und auch das Ziel, was Gott mit diesem Wendepunkt mit uns vorhat. Diesen Wendepunkt haben die meisten von uns erlebt. Auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Was für ein Wendepunkt! Ich glaube, die allermeisten können sagen hier, ja, diesen Wendepunkt habe ich in meinem Leben erlebt. Vielleicht ganz unterschiedlich, aber das habe ich erlebt. Wenn du hier heute Morgen bist und sagst, diesen Wendepunkt habe ich noch nicht in meinem Leben erlebt, dann lade ich dich ein, heute diesen Wendepunkt zu ergreifen und zu sagen, ich gehe hier nicht weg, bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe. Wenn du willst, kannst du das auch jetzt sofort tun. Du kannst sagen in deinem Herzen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich bereue meine Sünden, den Mist, den ich gebaut habe, die Sünden, die ich auf mich geladen habe, die Schuld und bitte dich, vergib mir. Du bist am Kreuz für mich gestorben und ich gebe mein Leben dir hin. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade im Herzen gebetet hast, zum allerersten Mal, dann sprich nach dem Gottesdienst jemanden an, von dem du weißt, der ist Christ, der ist gläubiger Christ. Komm nach dem Gottesdienst von mir aus auch zu mir und sprich mich an. Geh nicht weg. Gott hat dein Gebet zwar erhört und Gott wird dein Gebet ernst nehmen, aber es ist sowas von gut, den Weg gemeinsam zu gehen. Auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kommt Paulus dazu, warum gibt Gott Wendepunkte? Warum gibt Gott gerade diesen Wendepunkt auch? Aber ich glaube, das bezieht sich auf Wendepunkte im Allgemeinen. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Gott gibt Wendepunkte in deinem Leben, damit dein Leben für Gott fruchtbar werden kann. Was heißt denn fruchtbar werden für Gott? Ach, Gott schenkt Wendepunkte, damit ich jetzt möglichst viel für ihn machen muss. Nee. Gott schenkt Wendepunkte, damit dein Leben fruchtbar werden kann. Eine meiner Lieblingsstellen ist Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Da wird nämlich die Frucht genannt. Und auch auf die Gefahr hin, dass ihr sie nicht mehr hören könnt, ich werde sie vorlesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Frucht, die Gottes Geist hervorbringt. Gott schenkt Wendepunkte, damit unser Leben fruchtbar werden kann, steht im Römerbrief. Gott möchte diese Frucht bei dir hervorbringen. Gott möchte dein Leben fruchtbar machen, dass die Frucht der Liebe in deinem Leben wachsen kann. Dass du andere lieben kannst. Dass du dich selbst lieben kannst. Das ist manchmal fast schwerer als andere zu lieben, sich selbst zu lieben. Dass Gott möchte, dass die Frucht der Liebe in deinem Leben wachsen kann. Das möchte Gott. Darum schenkt Gott einen Wendepunkt in deinem Leben, damit diese Frucht wachsen kann, dass die Liebe zu deinem Ehepartner wachsen kann, die Liebe zu deinen Freunden. Die Frucht möchte Gott wachsen lassen. Gott möchte als zweites die Frucht der Freude wachsen lassen. Er möchte nicht, dass du herumläufst wie ein saurer Drops, wie ein saurer Lutschbonbon, sondern Gott möchte die Frucht der Freude in deinem Leben wachsen lassen. Keine oberflächliches grinsendes Gesicht, sondern Gott möchte die Freude in dir wachsen lassen, die tief aus dem Innern kommt, ein wirklich glücklich sein. Meistens ist es mit Früchten so, es ist nicht an einem Tag, ist noch keine Frucht am Baum und am nächsten Tag hängt der Baum voll. So ist es ja nicht. Früchte wachsen. Gibt es Blüten, dann kommen die Insekten, dann entstehen so ganz kleine Ansätze und dann wächst das und da wird eine Frucht draus. Gott möchte die Frucht der Freude wachsen lassen. Gott möchte Frieden, die Frucht Frieden in deinem Leben wachsen lassen. Einen Frieden, der wirklich tief greift. Einen Frieden, der nicht davon weggeweht wird, dass du Stress auf der Arbeit hast oder im Studium. Gott möchte die Frucht der Geduld wachsen lassen. Und das ist jetzt auch nicht nur für den anderen, dass es dem anderen gut tut, wenn ich Geduld mit ihm habe, sondern es ist auch gut, wenn die Frucht Geduld in meinem Leben wächst, weil dann sinkt, ich behaupte mal, dann sinkt die Gefahr des Magengeschwürs um einiges, wenn ich Geduld wirklich habe. Die Frucht der Geduld will Gott wachsen lassen in deinem Leben. Gott schenkt Umkehrpunkte in deinem Leben, damit dein Leben fruchtbar werden kann für ihn. Die Frucht der Freundlichkeit schenkt Gott, dass du dem anderen freundlich begegnen kannst. Aber, so wie immer auch Es ist nicht nur für den anderen die Früchte, sondern auch für dich selber. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, ob ihr euch mal in einen Café gesetzt habt. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe mal ein Buch gelesen über nonverbale Kommunikation, also über Körpersprache und so, und habe mich als Tipp gegeben in diesem Buch: Setz dich mal in ein Café und lächle die Leute an. Und das habe ich gemacht. Ich habe gedacht, das probiere ich mal aus. Und ich habe mich da reingesetzt und habe die Leute angelächelt. Und viele Leute haben meistens etwas verschämt, aber sie haben zurückgelächelt. Und das Schöne ist, mir ging es dabei richtig gut. Also, wenn Gott die Freundlichkeit in dir wachsen lassen will, dann tut das den anderen gut, aber dir auch. Gott schenkt Wendepunkte, damit eine Frucht in deinem Leben wachsen kann. In der Frucht des Geistes ist Güte mit drin. Ja. Gott möchte die Frucht der Güte wachsen lassen. Dass du gütig bist zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu deiner Ehepartnerin. Treue. Gott möchte die Frucht der Treue wachsen lassen. Wenn wir Menschen begegnen, wo wir wissen, das ist ein treuer Mensch. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Partnerschaft, sondern das bezieht sich auch darauf, dass man weiß, wenn ich dem was anvertraue, dann geht er ganz, ganz treu damit um. Sei es, wenn er sich von mir was ausleiht und ich weiß, dass ich es heil wieder zurückkriege. Dass ein Buch nicht zerflattert ist, wenn ich es zurückkriege. Der geht treu damit um. Aber er geht auch treu mit Dingen um, die ich ihm erzähle. Das wird nicht weiter erzählt. Die Frucht der Treue. Die Rücksichtnahme. Auf den anderen Rücksicht nehmen. Oh. Und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Es ist angenehm, so ein Leben zu führen. Das entspannt, wenn diese Frucht wächst. Gott schenkt Wendepunkte, damit unser Leben für Gott fruchtbar wird. Aber die Bibel kennt noch mehr unter dem Titel Frucht. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 14 bis 16, so der Kernvers 15, da heißt, das Bekenntnis, da ist die Frucht unserer Lippen. Das heißt, wenn wir den Namen Jesus bekennen, sei es indem wir Lobpreislieder singen, Gott ein Lobpreisopfer bringen, dann entsteht Frucht. Aber auch wenn du auf deiner Arbeit bist und in der Pause, man unterhält sich über Japan und du sagst, oh ja, mich erschüttert das auch und ich habe für die Menschen dort gebetet. Ein kleiner Satz, aber ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu Jesus. Ich glaube daran, dass Gebet wirklich was verändern kann. Die Menschen dort beim Atomkraftwerk, die haben alles Menschenmögliche getan, um eine Kernschmelze zu verhindern. Aber da, wo menschliche Möglichkeiten aufhören, da hört Gottes Möglichkeit noch lange nicht auf. Und deswegen lohnt es sich zu beten. Bekenntnis. Gott möchte, dass Früchte in deinem Leben wachsen. Eine Frucht in deinem Leben wächst, dass etwas Wunderbares aus deinem Leben wird. Gott hat ja dein Leben nicht geplant, hat gesagt, ich erschaffe den Gerhard und möchte, dass der sein Leben lang sich abrackert und abrackert, sondern ich möchte den Gerhard sein Leben gelingen lassen. Ich möchte, dass eine Frucht wächst, eine Frucht meines Heiligen Geistes in all ihrer Vielfalt. Und ich möchte, dass die Frucht des Bekenntnisses wächst. Ah, Gott sagt, wenn das zwischen uns funktioniert, Gerhard und Gott, dann entsteht Frucht. Eine Frucht, die richtig gut ist. Und genauso ist es bei dir, dass Gott sagt, wenn das zwischen euch beiden funktioniert, dann entsteht Frucht. Und du wirst diese Frucht schmecken in deinem Leben. Aber diese Frucht ist nicht nur jetzt zu schmecken, sondern sie ist auch in der Ewigkeit zu schmecken. Frucht ist von Gott her auf Ewigkeit angelegt. Das ist das, worüber wir Christen häufig nicht reden. Aber ich will es mal ganz bewusst sagen. Jesus hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das ist aktiv. Sammelt euch Schätze im Himmel. Gott möchte Frucht wachsen lassen. Gott möchte, dass du, wenn du eines Tages nach Tod und Auferstehung, wenn du in Gottes neuer Welt lebst, dann sollst dir nicht so gehen wie diesem Mann aus dieser kleinen Anekdote, der mit Gott verhandelt hat und gesagt hat, Gott, darf ich nicht eine Sache über den Tod hinaus mitnehmen? Und Gott irgendwann gesagt hat, okay, eine Sache darfst du mitnehmen. Und er seine ganzen Reichtümer hier eingeschmolzen hat und einen Goldbarren gegossen hat. Und diesen Goldbarren dann in den Himmel mitgenommen hat. Und als er so reinkommt, trifft er Petrus. Und Petrus wundert sich, du hast was dabei? Ja, ich durfte ein was mitnehmen. Und Petrus bricht in schallendes Gelächter aus. Du hast Straßenpflaster dabei! Man muss dazu wissen, die Straßen in der neuen Welt, im himmlischen Jerusalem, werden mit Gold gepflastert sein. Und Gott möchte, dass du wirklichen Reichtum mit in den Himmel bringst, kein Straßenpflaster. Gott möchte, dass Frucht in deinem Leben entsteht, die Ewigkeitswert hat. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und bei Gott wird nichts vergessen sein. In der Offenbarung lesen wir, dass am Tag, man nennt es so das Tag des jüngsten Gerichts, also der Tag, wo Abrechnung gehalten wird, der Tag werden die Bücher aufgeschlagen und die Menschen werden gerichtet werden nach ihren Taten, nach den Büchern, was da drin geschrieben steht. Allerdings darf man jetzt nicht verwechseln, es wird noch was, ein einzelnes Buch zusätzlich aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Im Buch des Lebens steht, wessen Name im Buch des Lebens geschrieben ist, der wird in Gottes neuer Welt dabei sein. Der ist gerettet. Das sind diejenigen, die an Jesus glauben. Also im Buch des Lebens zu stehen, ist hopp oder top. Aber es gibt auch die anderen Bücher. Paulus sagt mal im Korintherbrief, wisst ihr, manche werden gerettet werden, ja, aber gerade noch wie durchs Feuer hindurch, gerade noch wie aus einem brennenden Haus heraus. Die bringen nichts in die neue Welt mit. Ich weiß nicht, wie weit das noch eine Rolle spielen wird, aber die Bibel erzählt davon, dass er sagt, schafft euch wirklich Frucht in eurem Leben, Frucht, die ihr in die neue Welt mitbringt. Kein Stroh, das verbrennt, kein Holz, das verbrennt. Schafft euch einen Diamanten. Wisst ihr, was das, was Gold, Diamant und solche Sachen, diese Bauteile gleich haben? Sie sind alle bearbeitet. Gold ist im Feuer geläutert worden, eingeschmolzen worden, in Form gebracht worden. Ein Diamant ist geschliffen worden. Wenn Gott dein Leben verändert, wenn Gott Wendepunkte in deinem Leben schenkt und wenn sie nicht so leicht sind, vielleicht ist es gerade eine Zeit, wo Gott das Gold in deinem Leben schmilzt, wo Gott vorbereitet dafür, dass du wirklich Frucht bringen kannst. gibt drei Sachen, die zusammenhängen. Innere Heilung, Frucht bringen und ewiges Leben. Innere Heilung. Gott möchte Wendepunkte in deinem Leben schenken. Und das hängt oft mit innerer Heilung zusammen. Aber manchmal auch mit Korrektur und mit Erziehung Gottes. Aber Gott schenkt Wendepunkte in deinem Leben, damit dein Leben fruchtbar für Gott wird, Frucht bringen kann. Und diese Frucht soll bestehen bis in die Ewigkeit. Das ist Gottes Gedanke über dein Leben. Gott schenkt Wendepunkte, auch bei dir. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur einfach auf uns einprabbelst, dass unser Leben nicht nur einfach an Strippen hängt, sondern dass du dir Mühe machst und auf uns eingehst und wirklich uns ganz tief im innersten Kern erreichen willst. Dass du in unserem Leben Wendepunkte auslösen willst. Jesus, und ich weiß nicht, wo der Einzelne bei uns heute hier steht, aber ich bete darum, dass du uns offene Augen schenkst, damit wir wirklich die Wendepunkte unseres Lebens erkennen. Dass wir erkennen, Jesus, wo gibst du im Augenblick einen weiteren Baustein, einen weiteren Wendepunkt, dass unser Leben noch fruchtbarer werden kann für dich. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz gibst, auf diesen Wendepunkt, den wir dann erkennen, wirklich einzugehen und ihn nicht von uns zu stoßen, sondern bereit zu sein für die Veränderung, für die Ermahnung, für die innere Heilung, für die Erneuerung, für das, was du schenken willst. Jesus, gib uns ein offenes Herz. Jesus, gib mir ein offenes Herz, wenn du einen Wendepunkt vor mich legst. Mach das zu deinem Gebet. Jesus, gib mir ein offenes Herz, wenn du einen Wendepunkt vor mich legst. Jesus, ich möchte diese Frucht bringen, die so unvergleichbar gut ist, die dem anderen gut tut, die mir gut tut und die Ewigkeitswert hat. Jesus, öffne unsere Herzen, dass wir wirklich diesen Wendepunkt nicht vergehen lassen, sondern wirklich in dir den Raum geben, uns zu verändern, uns zu erneuern, uns zu heilen. Danke, Jesus.